ARD. Zwischen Hamburg und Haiti.
Frankreich, französische Kultur, ein bisschen Lebensart. Damit beschäftigen wir uns heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt.
Des fleurs par milliers, des pensées, des baisers.
Wir sind nicht im Süden Frankreichs, an der Côte d'Azur etwa oder in der Provence. Das sind ja so die Urlaubsgegenden. Wir sind im Norden und reisen durch die Haute France. Wir besuchen eine Muschelfischerin an der Opalküste, sind aber auch auf den Spuren Jules Vernes unterwegs. Sabine Löbrig ist heute unsere Frankreich-Expertin. Hallo Sabine.
Hallo Udo.
Sabine, die Côte d'Azur und die Provence habe ich eben schon genannt. An der Atlantikküste sind die Bretagne, auch die Normandie, klassische Reiseziele. Warum hast du dich für Hauts-de-France entschieden?
Tja, also ich bin seit Jahren eigentlich großer Frankreich-Fan und versuche so nach und nach so das Puzzle zu vervollständigen, sprich in die Regionen zu reisen, in denen ich noch nicht war, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Deswegen die Region Hauts-de-France, das ist eine sehr große Region, die ist aus der Fusion damals von der Picardie und Nord-Pas-de-Calais entstanden und die reicht tatsächlich vom Ärmelkanal bis zur Ile-de-France, also kurz vor Paris und dann von der Normandie bis zur belgischen Grenze, also hört man schon eine ganz schöne Ausdehnung und landschaftlich auch eine sehr abwechslungsreiche Region. Im Norden, da gibt es breite Sandstrände und winzerzauste Dünenlandschaften und dazu die Sombucht, das Flussdelta der Somme, das durch Ebbe und Flut und durch extremen Tidenhub geprägt ist und damit auch ein ganz einzigartiger Lebensraum für viele Tierarten, darunter etwa 300 Vogelarten. Es ist auch zum Teil eine sogenannte Reserve naturelle.
Da haben wir jetzt schon mal eine ganz gute Vorstellung, wie es da aussieht, so etwa. Sabine, breite Sandstrände, aber auch viel Wind, hast du eben erwähnt, Vogelbeobachtung. Ist da so ein ganz anderer Urlaubertyp unterwegs als im Süden Frankreichs?
Na, jein, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen anderer Urlaubstyp. Ich denke, man kann durchaus den Strandurlaub machen, sollte sich dann aber vielleicht auch ein bisschen auf wechselhafteres Wetter einstellen. Das heißt, nicht nur die Sandalen und die Espadrille dabei haben, sondern vielleicht auch etwas robustere Schuhe, vielleicht sogar die Gummistiefel. Ich denke, diejenigen, die im Norden unterwegs sind, die wissen das, dass das Wetter vielleicht auch ja ein bisschen wechseln kann von Tag zu Tag. Und die sind vielleicht dann auch stärker an kulturellen Entdeckungen interessiert, die man gut in der Region machen kann. Da gibt es also auch für verregnete Tage reichlich historische Städtchen, durch die man bummeln kann. Es gibt interessante Museen und Gedenkorte, also ganz viel zu entdecken.
Ich mag Frankreich auch ziemlich gerne. Ich war diesen Sommer in der Provence, auch in den Cévennes. Da waren jeweils viele französische Familien im Urlaub. Wie sieht es im Norden aus?
Tja, also zu Ferienzeiten trifft man da natürlich auch die Familien. Ich war im Mai in der Region, da habe ich vor allen Dingen Urlauber aus Belgien und den Niederlanden getroffen. Also das sind ja so die Nachbarländer. Es waren auch einige Deutsche unterwegs, dann eher so aus dem Raum Nordrhein-Westfalen. Köln, da ist man ja dann auch relativ schnell in der Region. Und ganz erstaunlich, aber das hängt ja mit dem Gedenktourismus in der Region auch zusammen, Besucher aus Nordamerika und Neuseeland.
Gedenktourismus, kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Gibt es, Sabine, eine Stadt, die man in Hauts-de-France unbedingt besuchen muss? Wo warst du?
Also dieses Mal war ich zum Beispiel in Amiens. Die Stadt werden wir ja nachher auch noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Es gibt eine ganze Reihe auch kleinerer Städte, die durchaus entdeckenswert sind. Aber natürlich sollte man auch mindestens einen Tag für die Hauptstadt der Region einplanen. Das ist Lille, kennen vielleicht viele jetzt von den Olympischen Spielen auch, war ja Austragungsort auch zum Beispiel für Handballspiele. Und das ist wirklich eine ganz dynamische, interessante Stadt, die sich in den letzten 20 Jahren, nämlich seit Lille Kulturhauptstadt Europas war, enorm verändert hat. Noch Ende des letzten Jahrhunderts hatte die Stadt wirklich keinen besonders guten Ruf in Frankreich, hohe Arbeitslosigkeit, auch die Innenstadt. Stadt war so ein bisschen vernachlässigt, die historische Bausubstanz in keinem guten Zustand. Und dann kam das Kulturhauptstadtjahr und das hat wirklich einiges in Schwung gebracht. Und seitdem würde ich sagen, ja, boomt die Stadt, ist wirklich ganz beliebter Wohnort, Studienort, aber auch sehr beliebtes Reiseziel mit einer tollen historischen Innenstadt, ganz vielen Museen, ja, und auch ringsum ganz vielen Orten, die man auch gut zum Beispiel mit der Tram erreichen kann.
Wir starten jetzt unsere Reise mit Sabine Löprig und sind am Ärmelkanal in Boulogne-sur-Mer.
Im Yachthafen schaukeln Segel und Ausflugsboote auf den leichten Wellen. Ein paar Meter neben dem Kai strahlt ein futuristisch wirkendes Gebäude schneeweiß im Sonnenlicht. Nausicaa ist das größte Meeresaquarium Europas, in dessen riesigen Becken unter anderem verschiedenste Hai- und Rochenarten, aber auch ein etwa 2 Meter großer Manta leben. Die Einrichtung ist aber auch engagierter Akteur im Bereich Artenschutz, sagt Aquariologe Dominique Malvois. Er führt Besucher gerne an den sogenannten Plage, den Strand. So nennen die Mitarbeiter den Bereich rund um die Oberfläche des 60 Meter langen Hauptbeckens. Von hier aus werden die Tiere gefüttert. Hier steigen auch die Tierpfleger zu ihren täglichen Tauchgängen ins Wasser.
Natürlich haben sich die Fische an ihre Pfleger gewöhnt, die sie ja regelmäßig füttern. Wie stark sie mit den Menschen interagieren, hängt aber von der jeweiligen Art ab. Manche ziehen sich zurück, wenn ein Taucher im Becken ist. Andere fühlen sich angezogen, zum Beispiel von den Sauerstoffbläschen. Man hat dann fast den Eindruck, dass sie mit ihnen spielen. Unser Manta beispielsweise kommt immer dicht an die Taucher heran und dreht geradezu Loopings, um mit den Sauerstoffblasen zu schwimmen.
Auf der obersten Ebene des Aquariums befindet sich nicht nur der Zugang zum Ozeanbecken, zudem werden in kleinen Becken verschiedene Fische gezüchtet. Arten, die in der Wildnis bedroht sind. Die hier aufgezogenen Exemplare sollen teilweise später ausgewildert werden. Ein paar Etagen tiefer wartet dann ein wirklich spektakulärer Anblick auf die Aquariumsbesucher. Vor meterhohen Glasscheiben sitzend kann man staunend die Bewohner der Unterwasserwelt an sich vorbeigleiten sehen. Einfach magisch. Kontrastprogramm. Vom Meeresaquarium geht es jetzt in Boulognes Altstadt. Straßen mit Kopfsteinpflaster entlang, dann auf einer Brücke über den einstigen Burggraben in den Innenhof des Schlosses, in dem früher die Grafen von Boulogne residierten. Corinne deutet auf die wuchtigen Mauern mit ihren Türmchen und erzählt von den Ursprüngen der Stadt.
Boulogne wurde von den Römern gegründet, und zwar nach der Eroberung Britanniens im Jahr 43 nach Christus. Die Römer haben auf diesem Hochplateau ein Militärlager aufgeschlagen. Von hier hatten sie einen guten Blick über die leicht hügelige Landschaft des Boulonnais und sie schützten das Lager mit einer rechteckigen Mauer. Diese Form wird im 13. Jahrhundert wieder aufgenommen, denn der Graf von Boulogne, Philippe Urpel, lässt sie nach dem römischen Vorbild wiederherstellen. Unser Grafenschloss stammt aus dem 13. Jahrhundert. Es ist rund angelegt und der am besten erhaltene Teil ist der sogenannte Salle Cantal. Dort residierte der Feudalherr, sprach Recht, nutzte den Saal aber auch als Wohnraum für seine Familie. Die Bedeutung dieses Gebäudeteils sieht man an den Verzierungen außen. Es gibt mehrere Fenster, die mit antiken Kapitellen geschmückt sind.
Heute ist das ehemalige Schloss des Grafen von Boulogne, Philippe Urpel, ein außergewöhnliches Museum. Besucher finden hier nicht nur gallorömische Kellergewölbe und den einstigen Artilleriesaal La Barbière, sondern auch antike und ägyptische Kunst, Gemälde und Skulpturen. Für alles reicht die Zeit heute nicht, denn Corinne will ihren Gästen noch eine weitere Besonderheit von Boulogne-sur-Mer zeigen, die Basilika Notre-Dame mit ihrer gewaltigen Kuppel.
Die Geschichte der Kirche geht bis aufs 7. Jahrhundert zurück. Damals war ein Boot mit einer Holzskulptur der Jungfrau Maria an Land getrieben. Nichts weiter befand sich auf diesem Boot. Keine Ware, kein Seemann, nur die Statue. Man sagt auch, dass das Gesicht der Jungfrau Maria hell gestrahlt haben soll. Jedenfalls brachten die Bewohner von Boulogne diese Holzstatue in die Stadt. Aber erst im 12. Jahrhundert wurde eine kleine Kirche im romanischen Stil auf Initiative von Ide von Boulogne, der Mutter Gottfrieds von Bouillon, gebaut. Und im Mittelalter entwickelte sich diese Kirche mit der wundertätigen Marienfigur zum Anziehungspunkt für Pilger.
Und während der Periode medieval ein Pèlerinage important va se développer autour de cette statue miraculeuse.
Im Laufe der Jahrhunderte stürzte die Kirche ein und wurde von englischen Truppen geplündert. Während der Französischen Revolution wurde sie zerstört, im 19. Jahrhundert schließlich nach Vorbild des Petersdoms in Rom wieder aufgebaut. Ein heute gewaltig anmutender Kirchenbau mit einer weit verzweigten Krypta. Hier findet man in schummrigem Licht ein Labyrinth aus Galerien und Räumen, in denen sakrale Kunst ausgestellt ist. Zurück im Tageslicht geht es noch einmal ans Meer, nach Le Portel, nur wenige Kilometer von Boulogne-sur-Mer entfernt. Bei Ebbe kann man zum Fort de l'Heure laufen, das Anfang des 19. Jahrhunderts unter Napoleon gebaut wurde und die französische Küste verteidigen sollte. Heute ist der Strandabschnitt beim Fort einer der Hotspots für Muschelfischer wie Miriam Pont. Die in Gummistiefeln und regenfestem Anorak gekleidete Frau ist eine der letzten professionellen Paysanne de Mer, die bei Ebbe vor allen Dingen Miesmuscheln sammelt und sie an ihrem Stand in Calais verkauft. Und erklärt, auf was man bei der Muschelernte achten muss.
Ihr müsst die Muschel vorsichtig greifen und den Löffel vorsichtig unter sie schieben. Dann ziehe ich ganz sanft, um den Byssus, den Eiweißfaden, der die Muschel am Felsen oder an den anderen Muscheln verankert, zu durchtrennen. Das war's auch schon. Ich darf nur Muscheln ernten, die mindestens 4 Zentimeter lang sind. Und um das schätzen zu können, schaue ich von oben. Ist sie in etwa daumenbreit, dann hat sie eine Länge von mindestens 4 Zentimetern.
5 Kilo Muscheln darf jeder Bewohner der Region sammeln. Darüber hinaus benötigt man eine Lizenz, erzählt Miriam, während sie die Muscheln in ein Netz sortiert und das noch einmal gut mit Meereswasser spült. Sie setzt sich dafür ein, dass die jahrhundertealte Tradition lebendig bleibt. Daher nimmt sie im Sommer Besucher mit zur Muschelernte. Im Anschluss gibt's dann ein Essen mit Meeresfrüchten am Strand.
Ich möchte mich nicht nur dafür engagieren, den Muschelbestand zu erhalten, sondern auch dieses Kulturerbe weiterzugeben. Das ist mir sehr wichtig und ich möchte es mit anderen teilen.
Muscheln, Meeresfrüchte, Sabine, Frankreich ist ja auch immer, immer eine kulinarische Reise wert. Wie ist die typische Küche der Region Hauts-de-France?
Ja, auch so ein bisschen unterteilt, würde ich sagen. Natürlich, du hast es schon erwähnt, an der Küste gibt es viel Fisch und Meeresfrüchte. Und da findet sich auch einiges auf der Speisekarte, was man bei uns hierzulande vielleicht nicht ganz so oft zu essen bekommt. Ich nenne mal ein Beispiel, Rochenflügel in Kapernbutter oder einer kräftig gewürzten Soße. Im Landesinnern, da geht's dann eher so ein bisschen deftig zu und ich fange mal mit dem Käse an, denn Käse ist in Frankreich ja eigentlich immer ein Thema. Hier in der Region Hauts-de-France gibt's den Maroilles, der wird auch rund um das gleichnamige Dorf hergestellt. Das ist ein sehr würziger Käse, der auch in sehr vielen Gerichten der Region auftaucht und dafür sorgt, dass die, na ich sag mal, ziemlich substanziell sind. Da kann man dann danach den Wacholder-Schnaps auch ganz gut vertragen.
Sabine, du abends in einer kleinen Auberge, in einem Restaurant draußen an einem Tisch, welche 3 Gänge werden da für dich serviert?
Ja, also das kleine Bistro oder Restaurant, das heißt Estaminet in der Region, da geht's dann tatsächlich auch sehr deftig zu. Deswegen für meinen Teil würde ich vermuten, dass ich gar nicht bis zum letzten Gang kommen würde. Aber man könnte zum Beispiel als Vorspeise eine Flamiche nehmen. Das ist eine Art Blätterteigtorte, zum Beispiel mit Lauch und natürlich, hier haben wir wieder den Maroilles-Käse. Dann käme vielleicht eine Carbonade in Bier geschmortes Rindfleisch und wenn man dann immer noch Platz hat, tja, dann könnte man vielleicht eine Crème Brûlée nehmen mit Chicorée-Geschmack.
Wir verlassen jetzt Boulogne-sur-Mer und folgen dem Lauf der Somme. Warst du, Sabine, dort immer mit dem Auto unterwegs oder mit dem Rad oder zu Fuß?
Ja, ich war auch mit der Bahn unterwegs und das hat erstaunlicherweise auch ganz gut funktioniert mit den kleinen Regionalzügen, zum Beispiel zwischen Amiens und Abbeville. Das ist auch ein Ort an der Somme. Aber was ich durchaus empfehlen möchte an dieser Stelle ist, Rad zu fahren. Es gibt einen ganz tollen Radweg, insgesamt 200 Kilometer lang, muss man vielleicht nicht in der Gesamtlänge dann runterfahren. Aber das Schöne ist, man kann auch kleine Abschnitte wählen an der Somme entlang. Ich bin zum Beispiel von Abbeville nach Amiens gefahren und da geht's wirklich die ganze Zeit im Grünen entlang, immer an der Somme, so auf ehemaligen Treidelpfaden. Das ist wunderschön, ganz viele Wasservögel, man sieht Reiher, man kommt an kleinen Dörfchen vorbei, kann mal zwischendurch anhalten, Stopp machen, Kaffee trinken oder essen oder vielleicht auch im Archäologiepark Samarin einhalten.
Und wir landen jetzt mit Sabine Löbrig in Amiens.
Es sind zwei Silhouetten, die Amiens Stadtbild von Weitem prägen. Zwei Bauwerke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gegenüber des Bahnhofs reckt sich der Tour Perret 100 Meter empor. Auguste Perret hatte den Stahlbetonturm als Wohnhaus entworfen, das 1952 fertiggestellt wurde. Im historischen Stadtzentrum dagegen thront die Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert mit ihren beiden imposanten Türmen. Notre-Dame d'Amiens ist nicht nur der größte Sakralbau Frankreichs und UNESCO-Welterbe, sondern wartet auch mit weiteren Superlativen auf, zum Beispiel was die Bauzeit betrifft, so Stadtführerin Nathalie Cassel.
Es gibt keine umfassenden Archive über den Bau der Kathedrale, aber wir haben doch ein paar Daten, an denen wir den Baufortschritt festmachen können. Der Grundstein wurde 1220 gelegt, die Arbeiten an der Hauptfassade 1235 begonnen. Später weiß man, auch durch Inschriften, von zwei Daten. Eines der Glasfenster über dem Hochaltar wurde 1269 eingesetzt und der Boden des Kirchenschiffs 1288 gelegt. Da war die Kathedrale weitestgehend fertiggestellt. In nur rund 60 Jahren. Das ist unglaublich schnell.
Vielleicht auch, weil das Baumaterial, Kreidefeuerstein und Holz, in der Region ebenso reichlich vorhanden war wie in der Stadt die für den Bau nötigen finanziellen Mittel.
Das Geld kam aus der Ville Basse. Wir sind ja hier in der Ville Haute, 11 Meter über dem unteren Teil der Altstadt. Dort unten in der Ville Basse ankerten früher eine ganze Reihe kleiner Schiffe, die Waren auf der Somme transportierten. Steuern wurden dafür erhoben. Geld kam aber auch durch die rund 20 Mühlen in die Stadt und durch die Produktion von Farbstoff.
Denn aus einer gelbblühenden Pflanze, die hier im Norden Laguette genannt wird, ließ sich blauer Farbstoff gewinnen, der als royales Blau für enormen Wohlstand in der Stadt sorgte. So konnte die Kathedrale nicht nur ihre enormen Dimensionen mit einer Länge von 142 und einer Mittelschiffhöhe von gut 42 Metern erreichen, sondern bekam unter anderem auch eine Westfassade, die der Schriftsteller John Ruskin als in Stein gemeißelte filigrane Spitze bezeichnete. Tatsächlich wölben sich allein über den drei Portalen mehrere Bänder mit hunderten von fein gearbeiteten Miniaturszenen, unter anderem aus dem Alten oder Neuen Testament. Ein Wimmelbild des Mittelalters für diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten.
Et en dessous.
Darunter hat man, immer einander gegenübergestellt, das Gute und das Böse, die Tugend und das Laster. Zum Beispiel seht ihr dort eine Frau, die einer Bettlerin ein Kleidungsstück gibt. Sie symbolisiert die Nächstenliebe. Darunter ist eine Frau, die etwas in einer Truhe verschließt. Sie stellt den Geiz dar.
Erst vor wenigen Jahren habe man bei Restaurierungen entdeckt, dass die Fassade früher farbig gestaltet war, sagt Nathalie. Im Rahmen der Licht- und Tonanimation Chroma bekommen Besucher nun in den Sommermonaten eine Vorstellung von der einstigen mittelalterlichen Pracht. Auch das Innere der Kathedrale ist überwältigend. 110 geschnitzte Chorstühle, die Skulptur des weinenden Engels und eine Reliquie von Johannes dem Täufer gehören wohl zu den berühmtesten Schätzen. Dazu das Labyrinth auf dem schwarz-weißen Marmorboden, ein symbolischer 234 Meter langer Pilgerweg, den die Menschen im Mittelalter auf den Knien zurücklegten. Von der Kathedrale geht es einmal quer durch die Innenstadt. Vorbei an der Horloge de Vailly, einer Standuhr auf einer verschnörkelten Bronzesäule, und mitten durchs Einkaufsviertel. Weiter führt der Weg am Musée de Picardie vorbei, einem der umfangreichsten Regionalmuseen in Frankreich. Und geradezu kommt ein achteckiger Bau mit metallener Kuppel in Sicht, der Cirque Jules Verne, der 1889 von dem schon damals berühmten Schriftsteller eingeweiht wurde und heute sowohl Veranstaltungsort mit vielseitigem Programm als auch Zirkusschule ist.
Super.
Nur wenige Schritte vom Zirkus liegt das ehemalige Wohnhaus von Jules Verne. Ein stattlicher Bau aus roten Ziegeln und hellem Kalkstein mit einem markanten Turm.
Donc, Jules Verne arrive à Amiens en 1872.
Jules Verne zog 1872 nach Amiens. Zuvor hatte er sich in Le Crotoy in der Baie de Somme aufgehalten und dort seinen Roman 20.000 Meilen unter dem Meer geschrieben. Hier in Amiens mietete er zunächst einige Häuser, kaufte eines, das gar nicht weit weg von hier am heutigen Boulevard Jules Verne liegt. Doch weil er damals schon so erfolgreich war, lange in Paris gelebt hatte und in Amiens auch die Gesellschaft empfangen wollte, mietete er dieses wunderschöne Haus, das eine Fläche von 600 Quadratmetern hat, und zog hier zusammen mit seiner Frau und deren Kindern aus erster Ehe ein.
Ses deux filles nées d'un premier mariage. Voilà, ils s'installent ici.
Erklärt Frédéric Dufuyer, der vor einigen Jahren die Szenografie des Museums entwickelt hat. Nun betritt man durch den Wintergarten die ehemaligen Wohnräume, während die oberen Etagen den Werken Jules Vernes gewidmet sind. Man sieht sein kleines Arbeitszimmer, bekommt Einblick in die Beziehung zwischen dem Autoren und seinem Verleger und in Marketingkampagnen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Denn schon damals gab es zu den Büchern Vernes Sammelbilder oder auch Geschirr mit entsprechenden Motiven. Und unterm Dach sind Besucher dann schließlich inmitten von Filmplakaten in zig Sprachen ganz im Universum des Schöpfers von Kapitän Nemo, Professor Liedenbrock und Phileas Fogg angekommen.
So wird es sein.
Wie bitte, Foggy? Was wird wie sein?
Ich werde die Erde umrunden und zwar in 80 Tagen. Oder weniger.
Ein paar Mal im Jahr, so erzählt es Frédéric Dufuyer, durchstreifen Romanfiguren tatsächlich die Vernevilla bei Theateranimationen. Ein ganz besonderes Erlebnis. Kontrastprogramm. Es sind nur wenige Minuten Fahrt vom Maison Jules Verne bis nach Camon, einem Vorort von Amiens. Wasser und viele kleine Inseln bilden hier ein blaugrünes Patchwork-Muster. Hier findet seit 15 Jahren das Garten- und Kunstfestival Ortillonnage statt, dem man sich am besten per Boot annähert.
Die Ortillonnage, die vom Wasser umgebenen Parzellen, gibt es bei Amiens seit dem Mittelalter. Sie sind von den Menschen angelegt worden, auch wenn es gar nicht danach aussieht. Das alles war hier eine sumpfige Gegend, bis die Menschen mitbekamen, dass der Boden eigentlich fruchtbar war. Und Wasser gab es genug. Und so legte man mit verschiedenen Techniken kleine Gärten an, um Gemüse anzubauen.
Sagt Manon Claire und steuert das langgezogene Holzboot unter tiefhängenden Ästen entlang. Immer wieder gibt es Anlegestopps an kleinen Inseln, auf denen ganz unterschiedliche Skulpturen oder Installationen auf Besucher warten. Viele thematisieren die fragile Beziehung zwischen Mensch und Natur. Da gibt es zum Beispiel die Rettungsboote für Mutter Erde, schwimmende Mini-Inseln in gelben Schlauchbooten. Oder auch Gebilde aus Sandsäcken, die an Schutzwälle vor Überflutungen erinnern. Zurück an Land hat Manon einen weiteren Tipp. Unbedingt den zweiten Standort des Festivals Ortillonnage besuchen, die Île aux Fagots. Das Klein-Venedig von Amiens liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Hier schwingen sich elegante Brücken von Insel zu Inselchen. Frösche quaken, Reiher warten am Ufer entlang, Idylle pur. Und dazu Kunstwerke, die sich teilweise so geschickt in die Landschaft einblenden, dass sie erst bei genauerem Hinsehen als solche zu erkennen sind.
Frankreich, auch Amiens, war Schlachtfeld in beiden Weltkriegen. Die Erinnerung an den D-Day vor 80 Jahren, die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944, ist noch nicht so lange her. Amiens aber war Schauplatz einer der dramatischsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Fast 1 Million Opfer. Sabine, ist das noch sichtbar, wenn man da unterwegs ist? Gibt es Erinnerungsorte?
Ja, da gibt's wirklich eine ganze Reihe und zwar auch in der gesamten Region und es gibt ja auch einen richtigen Erinnerungstourismus. Da kommen also wirklich gezielt Besucher aus der ganzen Welt, könnte man sagen, um sich diese Orte anzusehen. Amiens selbst bezeichnet sich auch als Tor zu den Gedenkorten in der Region und es gibt zum Beispiel allein in der Kathedrale eine ganze Reihe von Gedenktafeln und Denkmalen für Soldaten aus aller Welt, die in den beiden Kriegen gefallen sind. Zum Beispiel die Skulptur des weinenden Engels, also wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. eindrucksvoll. Und da wir schon bei eindrucksvoll sind, da möchte ich gleich noch zwei besondere Orte, für mich besondere Orte in der Region erwähnen. Es gibt das beeindruckende kanadische Nationaldenkmal von Vimy mit zwei 27 Meter hohen, ja Säulen, könnte man sagen, die auf einem Hügel über der Ebene von Lens aufragen. Und das erinnert an die im Ersten Weltkrieg in einer Schlacht in der Gegend gefallenen kanadischen Soldaten. Um Neuseeländer geht es hingegen in einem neu eröffneten Museum im Städtchen Le Quesnoy. Und zwar hatten damals 1918 Neuseeländer die Stadt von den deutschen Besatzern befreit. Es sind viele dabei ums Leben gekommen, von denen, ja, auf beiden Seiten muss man sagen. Und den Neuseeländern zu gedenken, aber überhaupt in Gedenken an dieses Kapitel Geschichte, hat man letztes Jahr ein kleines Museum dort eröffnet.
Wir reisen gleich mit dir in den Kohlegürtel, UNESCO-Welterbe immerhin. Eine Reise in den Kohlegürtel, in das Bassin Minier, kannst du empfehlen?
Ja, also den Besuch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist einerseits ein interessanter Kontrast zur Küste und zum grünen Zomtal und andererseits ist es natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, was sich da in der ehemaligen Kohleregion getan hat, seit die ganzen Kohleminen stillgelegt worden sind. Denn es gibt inzwischen eine ganze Menge Freizeiteinrichtungen, Museen und natürlich auch ehemalige Industriestätten, die bewahrt worden sind vor dem Abriss und die man heute besichtigen kann.
So, und jetzt zurück in die Industriegeschichte Frankreichs.
Rechts und links von der A1, einer der Hauptverkehrsadern im Norden Frankreichs, ragen sie kegelförmig aus der ansonsten flachen Landschaft auf. Die Terris sind als künstliche Berge aus dem Abraum der Kohleminen entstanden. Einige, wie die Jumeaux, die Zwillinge, sind bis zu 180 Meter hoch. Mit seinen 70 Metern nicht ganz so imposant kommt der Terri Saint-Dice daher, der beim Gelände der ehemaligen Zeche Neuf-Neuf-Bis im Ort Oignies liegt.
Bei uns auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Neuf-Neuf-Bis haben wir die drei Elemente behalten können, die überall die Landschaft in unserem Kohlebecken prägen. Mit der Kohlegrube, dem Arbeitsort, mit der Cité Minière, der Arbeitersiedlung und mit der Abraumhalde, die ihr vielleicht bei der Anfahrt gesehen habt. Kohlegrube, Abraumhalde, Arbeitersiedlung. Das ist das System, das sich hier über einen Zeitraum von über 260 Jahren entwickelt hat.
Sagt Hélène Leleux, die sich intensiv mit der Industriegeschichte der Region beschäftigt hat. Dass in diesem Gebiet extrem viele Kohleschichten verliefen, habe man 1720 entdeckt und bis zur Schließung der letzten Mine in den 1990ern insgesamt rund 2,4 Milliarden Tonnen Kohle aus der Erde geholt. Jahrhundertelang seien Region und die Menschen hier vom Kohleabbau geprägt worden. Kein Wunder, dass die Stilllegungen der Zechen nicht nur verlorene Arbeitsplätze bedeuteten, sondern auch einen Identitätsverlust. Vielerorts wurden alte Anlagen abgerissen, anders auf dem Gelände von Neuf-Neuf-Bis.
Auch hier stand bereits fest, wann mit dem Abriss begonnen werden sollte. Aber es gab mehrere Ereignisse, die das immer wieder verzögerten. So wurden beispielsweise Szenen aus dem Film Germinal von Claude Berry auf dem Gelände gedreht, auch wenn er im 19. Jahrhundert spielt und die Zeche hier viel moderner ist. Dann schlossen sich die ehemaligen Arbeiter der Mine zusammen, gründeten einen Verein mit dem Ziel, diesen Ort zu erhalten. Sie schafften es, den damaligen Kulturminister Jacques Toubon hierher zu holen. Und der veranlasste, dass der Ort auf die Liste geschützter Denkmale kam und damit nicht mehr abgerissen werden konnte.
Was aber mit dem riesigen Förderturm und der Maschinenhalle, mit den langgezogenen Sälen, in denen sich einst die Minenarbeiter umzogen und duschten, tun? Man holte sich zunächst Anregungen im Ruhrgebiet. Und mit Hilfe staatlicher Förderung wurden die Gebäude teilweise saniert. Jetzt können sie im Rahmen von Führungen besichtigt werden. In den einstigen Umkleiden finden Ausstellungen und Performances statt. Und Konzerte, für die ist sogar ein neuer Veranstaltungsort gebaut worden.
La reconversion musicale du lieu, elle se manifeste par la construction de cette salle de concert.
Weshalb man sich für eine musikalische Ausrichtung entschieden hat?
Eine musikalische Tradition gab es hier ja immer. Die Betreiber der Zechen ermunterten ihre Arbeiter, in der Freizeit Musik zu machen, zum Beispiel in Blasorchestern. Das greifen wir heute auf, indem wir Musiker begleiten und unterstützen. Musiker, die für unterschiedliche Stile moderner und zeitgenössischer Musik stehen.
D'aujourd'hui, donc musique actuelle ou musique contemporaine.
Seit 2013 gibt es im und rund um das sogenannte Metaphon Musik in all ihren Facetten, von regionalen und internationalen Künstlern. Das Gebäude ist dank seiner ausgeklügelt konstruierten Außenhaut aus verschiedenen Materialien selbst ein Musikinstrument, das digital zum Klingen gebracht wird. Und in dem ehemaligen Verwaltungstrakt der Zeche sind mehrere Musikstudios eingebaut worden. Die können Musikprofis und Amateure für eine kleine Miete buchen. So hat sich Neuf Neuf Bies längst zum musikalischen Treffpunkt in der gesamten Region entwickelt. Von der musikalischen Nutzung alter Industrieanlagen zu einem kulturellen Leuchtturm der gesamten Region Hauts-de-France. 2012 wurde in Lens auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Nummer 9 der Louvre Lens vom damaligen französischen Staatspräsidenten Hollande eröffnet. Ein strahlend helles, transparent wirkendes Gebäude, das architektonisch im völligen Kontrast zum Pariser Louvre steht.
Die Anwendung von Glas für die Eingangshalle und diesen anodisierten Aluminiumfronten für die Ausstellungsräume spielt eine ganz große Rolle dabei, dass sich das Gebäude in die Landschaft einfügt. Also man sieht von außen schon, was in der Eingangshalle los ist. Die Ausstellungsplakate, die Besucher, das Personal, was willkommen heißt. Und die Aluminiumfronten entlang der Galerien, die spiegeln die Natur und das Wetter drumherum wider. Die Vegetation, die Wolken, wenn man an einem grauen Herbsttag kommt, dann sieht man das Gebäude eigentlich gar nicht, bis man direkt davor steht. So fügt sich das in die Landschaft ein.
So fasst es der Deutsche Paul Lotz zusammen, der im Louvre Lens als Kulturvermittler arbeitet. Herzstück des Museumskomplexes ist die Galerie du Temps, die Galerie der Zeit.
Das ist der Ausstellungsraum, wo auf 3000 Quadratmetern ein Teil der Sammlung des Louvre dargestellt wird, ausgestellt wird. Gut 200 Stücke, die von fast allen Abteilungen des Louvre kommen und ausgewählt wurden, um hier einen Gesamtüberblick über die letzten 5500 Jahre Kunstgeschichte zu geben. Die ältesten Objekte datieren um 3500 vor Christus, die jüngsten in die Mitte des 19. Jahrhunderts, die 1850er Jahre. Das sind die chronologischen Grenzen der Sammlung des Louvre, der wir hier folgen. Und die 200 Objekte sind mehr oder weniger repräsentativ für ihre entsprechenden Epochen, um die verschiedenen Stile, die Entwicklungen in der Darstellung zum Beispiel des menschlichen Körpers, die verschiedenen Materialien über die verschiedenen Epochen und auch geografischen Regionen hinweg zu zeigen.
Die Galerie der Zeit geht mit der Zeit. Die Auswahl der Exponate, der Gemälde, Skulpturen, Reliefs ändert sich von Jahr zu Jahr. Das ist auch ein Anreiz, wiederzukommen, für Besucher sowohl aus der Region wie von weiter her. Was funktioniert? Denn längst ist der Louvre Lens nicht nur eines der touristischen Highlights im Norden Frankreichs, sondern auch in der Region selbst Anziehungspunkt für ganz unterschiedliche Zielgruppen.
Sabine, wie lange warst du unterwegs? Hast du einen Tipp, was sich an die Hauts-de-France anschließen sollte, wenn man noch ein bisschen Zeit hat?
Also ich war dieses Mal eine knappe Woche unterwegs, habe wieder mal auch das Gefühl gehabt, nur einen Teil dieser sehr großen Region gesehen zu haben. Ich persönlich habe auf meinem Zettel noch die Stadt Chantilly mit dem Schloss, das auch gerne als kleines Versailles bezeichnet wird. Und Chantilly ist dann gar nicht mehr weit von Paris entfernt, also da man wahrscheinlich eh über Paris zurückreisen wird, vermute ich mal, gerade wenn man geflogen ist. Hauts-de-France und Paris, eine wunderbare Kombination.
Eine wunderbare Kombination, präsentiert von Sabine Löbrig, mit der waren wir in Frankreich im Norden unterwegs, an der Atlantikküste, haben auch ein bisschen was von und über die Geschichte Frankreichs gelernt. Vielen Dank, Sabine.
Gerne.
und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Christoph van der Werf, Marco Pauli und Udo Schmidt.
Tu les as déposés dans ton pot de regret.
Ein Podcast von NDR Info.